Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Diesmal widmen wir uns in zwei Teilen einem hochaktuellen Thema: den Ergebnissen der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD zur Migrationspolitik. Wir fragen: mehr Kontrolle, weniger Integration, die neue Migrationspolitik auf dem Prüfstand.
Ja, Thomas, CDU und SPD haben in ihrem Sondierungspapier unter anderem Verschärfungen in der Migrationspolitik vorgesehen. Wir wollen dieses Vorhaben der wahrscheinlich künftigen Regierungsparteien heute eingehend analysieren. Dazu haben wir uns einen der renommiertesten Migrationsexperten unseres Landes eingeladen. Herzlich willkommen, Professor Daniel Thüm.
Professor Thüm hat an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht inne und leitet das Forschungszentrum für Migrations- und Asylrecht. Zudem ist er regelmäßig als Sachverständiger im Innenausschuss des Deutschen Bundestages tätig und war stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration.
Und gerade erst ist sein neues Buch Migrationssteuern, eine Anleitung für das Hier und Jetzt, erschienen. Darin thematisiert Daniel Thüm unter anderem, wie Migration sinnvoll gesteuert werden kann, wenn wir ein Selbstbild als Einwanderungsgesellschaft entwickeln.
Bevor wir dann jedoch in die Diskussion einsteigen, wollen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Fakten werfen. Das Sondierungspapier legt den Schwerpunkt auf mehr Kontrolle, schnellere Abschiebungen und weniger Familiennachzug. Kombiniert mit besseren Verfahren, schnelleren Verfahren und internationalen Kooperationen. Einige Formulierungen, insbesondere zur Zusammenarbeit mit EU-Nachbarn und zur Umsetzung von Drittstaatenlösungen, lassen allerdings viel politischen Spielraum, sodass die konkrete Umsetzung von den weiteren Koalitionsverhandlungen abhängt.
Ja, und wie nicht anders zu erwarten, wird das Sondierungspapier aus verschiedenen politischen Lagern kritisiert. So zum Beispiel die CDU-Basis fordert eine noch härtere Gangart, insbesondere bei Abschiebungen und Zurückweisungen. Die SPD-Linke und die Grünen halten das Papier für zu restriktiv und befürchten eine Aushöhlung des Asylrechts. Die AfD will konsequent alle Grenzen schließen, das Einbürgerungsrecht zurückdrehen und alle Ausreisungspflichtigen sofort abschieben. Menschenrechtsorganisationen warnen vor einem Kurs, der rechtsstaatliche Prinzipien in Frage stellt, und schließlich Wirtschaftsverbände und Migrationsforscher vermissen langfristige Lösungen zur Arbeitsmigration und Integration.
Zum Einstieg, Professor Thüm, wenn man das Bild einer modernen Einwanderungsgesellschaft als Mosaik betrachtet, welche Mosaiksteine fehlen Ihrer Meinung nach aktuell in Deutschland, um dieses Bild zu vervollständigen?
Ich verstehe Ihr aktuell in Deutschland mal so, dass Sie jetzt erstmal das Sondierungsergebnis meinen. Und wenn ich mir das Sondierungsergebnis anschaue, dann sehe ich, dass die Politik kurzfristige Signale an die Bevölkerung aussendet, etwa durch diese Zurückweisung an der Grenze, durch den ausgesetzten Familiennachzug. Das mag auch richtig sein, dass man nach all den furchtbaren Attentaten der letzten Monate jetzt sagt, mit diesen Maßnahmen legen wir den Hebel um. In meinem Buch nenne ich das dann Kontrollsignale. Damit signalisiert man der Bevölkerung, dass man verstanden hat, dass man etwas ändern will. Aber ganz entscheidend ist, dass die Politik dann auch versteht, solche kurzfristigen Maßnahmen, die wirken, die sind auch wichtig und relevant. Nachhaltig sind sie aber nur, wenn man im Hintergrund eine Idee hat, wie man speziell das Asylsystem neu aufstellt. Und da hapert es bisher dran, die Idee sich bisher nicht im Sondierungsergebnis. Aber das kann ja sein, dass es dann noch kommt. Bisher jedenfalls ist es nicht vorhanden. Und das ist für das Einwanderungsland Deutschland aktuell wahrscheinlich das Wichtigste. Zum Einwanderungsland gehört natürlich sehr viel mehr. Da gehört die Fachkräfteanwerbung dazu, die wir dringend brauchen. Und auch die Asylmigration ersetzt die Fachkräfteanwerbung nicht, weil das andere Qualifikationsniveaus sind, die über das Asylsystem einreisen. Und wir brauchen natürlich auch ein Selbstverständnis, wo Menschen mit familiären Wurzeln im Ausland, die ganz selbstverständlich dazugehören. Das ist beides auch für ein Einwanderungsland extrem wichtig. Aber ich glaube, die dringende Aufgabe ist jetzt, der Bevölkerung wieder das Gefühl zu vermitteln, in der Asylpolitik gelingt das, was die Politik seit Jahren abstrakt verspricht, Humanität und Ordnung zusammenzubringen. Erst wenn dieses Gefühl in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger wieder vorhanden ist, dann wird es uns gelingen, diese anderen Sachen, die auch zum Einwanderungsland gehören, wirkungsvoll umzusetzen.
Und Sie sagen ja, um dieses Gefühl sozusagen wiederherzustellen, bedarf es einer realistischeren und vor allen Dingen auch pragmatischeren Asylpolitik. Und was ich auch durchaus bemerkenswert finde, ist, Sie sprechen sich auch für eine gewisse Härte in der Asylpolitik aus, um Kontrolle zu behalten und gesellschaftliche Akzeptanz für Migration zu sichern. Schildern Sie uns doch mal drei wesentliche Punkte, wo Sie auch mehr Härte erwarten, um diese Kontrolle wieder umfassend zu bekommen?
Also erstens ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns schon eingestehen, dass wir hart sind. Haben Sie sich oder haben die Hörerinnen und Hörer sich schon mal die Frage gestellt, warum Menschen, die über das Asylsystem nach Deutschland kommen, viele tausend Euro an Schlepper für eine lebensgefährliche Überfahrt übers Mittelmeer oder übers Mittelmeer bezahlen, obwohl man im Internet, vor allem derzeit in der Nebensaison, ein Flugticket von Istanbul nach Deutschland oder von Nordafrika nach Deutschland für teilweise unter 100 Euro buchen kann. Ich habe das dieser Tage nochmal geprüft. Sie kommt von Tunis nach Düsseldorf für 64 Euro. Warum zahlen die Menschen also viele Hunderte oder Tausende Euro an Schlepper für eine lebensgefährliche Überfahrt? Ganz einfach. Wir verbieten ihnen, das Flugzeug zu besteigen, wenn sie kein Visum haben. Das Visum bekommen sie aber nicht, wenn nicht sicher ist, ob sie auch wieder zurückgehen wollen. Mhm. Und auch wenn sie Asyl beantragen wollen, ist es kein Grund, dass man ihnen ein Visum gibt. Das heißt, wir sind extrem hart. Und wenn man sich das eingesteht, damit beginne ich dann mein Asylkapitel im Buch, wenn man sich das eingesteht, dann geht es auch gar nicht mehr darum, ob man jetzt Gutmenschen und Unmenschen gegeneinander ausspielt, sondern dann geht es darum, wie man die Härte, die wir schon jetzt praktizieren, neu justiert. Weil diese Härte, die wir jetzt praktizieren, hat natürlich viele fürchterliche Nebenwirkungen, die auch die Schattenseiten des Asylsystems sind. Es sterben nicht nur Menschen im Mittelmeer, sondern es kommen auch ganz konkret extrem viele junge Männer. Wenn Sie sich die Asylstatistiken anschauen, das BAMF, finden Sie alles im Internet, das ist kein Geheimnis, sehen Sie in der Altersgruppe 16 bis 34, also ältere Jugendliche und auch junge Erwachsene, dass beinahe 80% Männer sind. Das heißt, dreimal so viele Männer wie Frauen. Und das ist natürlich auch ein Problem für den humanitären Anspruch des Asylrechts. Nicht, weil man Männer, junge oder alte Männer wie uns, nicht auch verfolgt sein können. Natürlich können auch Männer verfolgt sein und sind es häufig. Aber es zeigt, dass es eben diese Schattenseiten gibt. Also die Einverständnis, also sich eingestehen, ist eine erste wichtige Aufgabe. Und wenn man das macht, dann kann man sich eben die Frage stellen, wie man das neu justiert. Und da gehören dann, Sie haben ja drei Sachen gefordert, ich mache jetzt das zweite und das dritte ganz kurz. Da gehört dann vielleicht zweitens dazu, dass man die Asylmigration auch legal organisiert und auch die Arbeitskräftemigration, dass man also sehr viel mehr legale Einreisemöglichkeiten bietet, dann auch mit dem Flugzeug für 64 Euro, muss man natürlich vorher einen Antrag stellen. Das kann auch nicht jeder. Da gibt es gewisse Kontingente, gibt es auch Kriterien. Aber ich bin sicher, dass wenn man das so legal organisiert und wenn die Menschen dann auch im Vorfeld schon rudimentäres Deutsch lernen, gewisse Qualifikationen haben, im Idealfall hat man schon einen Kontakt mit dem Arbeitgeber hergestellt, dann wird es auch die Bevölkerung ganz anders akzeptieren als bisher. Dann ist ja im Übrigen auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es bei der Integration zu so Problemen gibt, was dann auch dazu führt, dass Einzelfälle sich in Radikalisierung oder auch Messerattacken dann vergehen. Und der dritte Bestandteil ist dann, dass man sich auch eingesteht, selbst wenn wir großzügige legale Wege haben, wir werden nicht alle Menschen, die nach Europa kommen wollen, dieses gewährleisten können. Das heißt, es gehört auch dazu, dass wir künftig Menschen daran hindern, die es gerne würden, nach Europa einzureisen. Das ist dann als drittes eine Härte, die man braucht. Da muss man im Einzelnen drüber reden, was das heißt. Aber das Sinnvollste wäre wahrscheinlich, dass man Asylverfahren an den EU-Außengrenzen für alle organisiert, da vielleicht auch härter ist als bisher bei der Unterbringung, vielleicht auch bei der Entscheidung. Aber das immer nur als Ausgleich dafür, dass man an anderer Stelle großzügig ist. Es geht also nicht darum, jetzt strenger oder weniger streng zu sein, sondern es geht wirklich auch darum, das Ganze neu zusammenzusetzen. Wenn Sie Kinder haben, denken Sie an die Bauklötze, die man hat. Vielleicht muss man das den Turm einfach mal umwerfen, wenn er schief ist und nicht funktioniert, und mit den bestehenden Bausteinen, die man hat, das Ganze zu einem neuen Konstrukt zusammenbauen, was dann in der Sache überzeugt.
Quasi das Thema disruptiv angehen.
Wenn Sie wollen, ist es disruptiv, wobei disruptiv ist ein Begriff, der natürlich auch im Sinn von verstören verwandt wird. Also
von Elon Musk auch in Misskredit gebracht worden ist.
Absolut, also wenn wir bei dieser sehr spontanen...
Zumindest die Anwendung in der Gesellschaft, ja.
Ja. Ja, also Disruption können Sie auch so verstehen. Jemand kommt einfach mit einem Vorschlaghammer ins Kinderzimmer und diese Bauklötze sind jetzt, spontane Metapher von mir, sind jetzt Duplo-Steine. Dann haut er mit dem Vorschlaghammer auf die Duplo-Steine drauf, dann sind die kaputt. So, das kann auch Disruption sein, aber das ist nicht meine Vorstellung von Veränderung, sondern meine Vorstellung ist, dass man diese Duplo-Steine vorsichtig auseinander nimmt und dann vorsichtig neu zusammenbaut.
Ich glaube, das Signal, was von den Sondierungsergebnissen ausgeht, haben Sie beschrieben, ist logisch. Die Bevölkerung ruft nach einem klaren Signal und quer über alle Parteien gab es ja die unterschiedlichsten Vorschläge. Es würde aber auch immer wieder darüber diskutiert, sind die Rechtsrahmen, die zugrunde liegen für Asylrecht, Menschenrechtskonvention, europäisches Asylsystem, der neue Vorschlag, aber auch Dublin, sind die ausreichend oder gehen die zu weit? Muss man auch, also an dem Rechtsrahmen auch nochmal arbeiten, damit man tatsächlich das, was Sie als Vision für ein modernes Asylrecht und für ein modernes Einwanderungsrecht dann auch tatsächlich entwickeln kann?
Auf jeden Fall. Also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Zum einen gibt es die Debatte, ob diese Zurückweisung, die jetzt die künftige Bundesregierung plant, genauer genommen die CDU-CSU innerhalb der Bundesregierung plant und die SPD geht so etwas zögerlich mit, ob die rechtmäßig sind. Können wir gerne diskutieren, wenn Sie wollen. Aber daneben gibt es natürlich die Frage, wenn man ein neues Gebilde baut, können wir das mit dem geltenden Recht machen? So, und jetzt gibt es verschiedene Ebenen des Rechts. Das eine ist die Gesetzgebung und die ist im Asylrecht heute vor allem europäisch. Das heißt, man muss dann in der Tat die europäische Asylgesetzgebung ändern. Und zweitens muss man dann auch noch eine Ebene höher darüber nachdenken, ob man nicht an manchen Stellen vielleicht die Menschenrechte auch anders interpretiert als bisher. Wobei es mir nicht darum geht, das Asylrecht abzuschaffen oder die Genfer Flüchtlingskonvention zu kündigen. Das wird leicht missverstanden. Aber wenn Sie sich Bücher zum Asylrecht, also Fachbücher anschauen, werden Sie feststellen, dass viele der Urteile, über die ich meine, wenn ich sage, dass man das anders handhabt, dass das Urteile sind, die europäische, teilweise auch deutsche Urteile aus den letzten 20 Jahren sind. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Menschenrechte sehr, sehr häufig verändert. Wir sind strenger geworden in dem Sinn, dass wir dem Staat neue Grenzen auferlegt haben, die es davor nicht gab in der Rechtsprechung. Und ich finde es nicht illegitim, dass man genauso wie man Gesetzgebung ändern kann, auch darüber spricht, wie man so eine Menschenrechtsauslegung verändert. Es ist dann aber nicht eine Abschaffung von Menschenrechten oder die Abschaffung der Menschenwürde oder sowas, sondern es ist dann eine Neujustierung in juristischen Detailfragen, was aber unheimlich wichtig ist. Und das ist natürlich schwierig, das Letzte sowieso, weil man kann nicht einfach dem Gericht sagen, mach das jetzt anders, sondern da müsste man internationale Verträge ändern. Und das dauert sehr lange, kann auch scheitern, wenn einfach nicht alle Parlamente in den zuständigen Ländern zustimmen. Und auch die europäische Gesetzgebung, was im Prinzip ja einfach ist, braucht man nur eine Mehrheit im Ministerrat und im Europäischen Parlament, dann kann man Gesetze ändern. Das ist natürlich in der Theorie leicht, in der Praxis aber schwer, weil es viele Jahre dauert. Und das ist vielleicht auch einer der tieferen Gründe, warum die künftige Koalition im Sondierungsergebnis sich dann zum Beispiel auf diese Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten konzentriert, weil das ist ein kleines Segment, wo die europäische Gesetzgebung nichts regelt, wo man also national kurzfristig was machen kann. Das kann schnell gehen. Bundestag kann, das haben wir jetzt gesehen bei der Verfassungsänderung, da kann ein Gesetz vorgelegt werden, der kommt zusammen, dann wird es ein paar Tage später angenommen. Also das kann sehr, sehr schnell gehen. Nur das ist natürlich nur ein Mosaikstein und in der Sache ist es natürlich auch nur begrenzt überzeugend. Ich würde mir wünschen, wir gestehen uns ein, dass wir hart sind. Wir lassen vielleicht, wenn wir sagen, wir wollen nicht unbegrenzt Leute aufnehmen, ein paar weniger einreisen. Die lassen wir dann aber von Anfang an mit den Familien einreisen, weil auch aus einer Integrationsperspektive ist es natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, Menschen zu sagen, so, ihr dürft bleiben, aber eure Familie kann nicht nachkommen. Aber solche Ausweichbewegungen, solche Ersatzlösungen, die sucht dann eben die Politik, wenn sie das Gefühl hat, diese ganz grundlegenden Fragen sind eben sehr schwer anzugehen. Aber wie gesagt, Sondierungsergebnis ist immer auch ein Signal an die Bevölkerung. Und ich kann verstehen, dass die Politik jetzt kurzfristig ist. Ich würde mir aber wünschen, dass man da jetzt langfristig auch darüber nachdenkt, wie man das System neu aufstellt.
Wenn man hört, Neubewertung auch von Menschenrechtsstandards, dann klingeln bei einigen natürlich sofort die Alarmglocken. Und wenn Sie dann noch den Satz nachschieben, vor allen Dingen die europäischen Richtersprüche müssten nochmal auch in Teilen überprüft werden. Wie soll das ganz praktisch aussehen? Wie werden europäische Gerichte letztendlich dazu kommen, alte Urteile zu überprüfen? Sollen die das aus sich heraus machen? Soll es da politische Initiativen geben? Wie hat man sich das ganz praktisch vorzustellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es beginnt natürlich mit einer öffentlichen Debatte, zumal Richterinnen und Richter natürlich auch die Medien lesen, Podcasts hören im Idealfall, also mitbekommen, dass es eine Debatte gibt und das hat Einfluss. Und diese Debatte ist auch nichts Neues. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren gehe ich auf Konferenzen. Auf jeder dieser Konferenzen wird gefordert, die Menschenrechte anders auszulegen. Das sind üblicherweise Flüchtlingsorganisationen, die genau das fordern, dass Menschenrechte anders ausgelegt werden als bisher. Und das haben die häufig erfolgreich gefordert, wie eben der Zeitpunkt vieler Urteile zeigt. Es gibt auf vielen Konferenzen zum Asylrecht Workshops zur sogenannten strategischen Prozessführung, dass man sich überlegt, wie suchen wir Fälle auf, die wir gezielt vor Gerichten dann in die höchsten Instanzen hochbringen. Bei diesen Fällen, das sind dann eben oft Fälle, wo auch emotional, intuitiv sozusagen das Gefühl auf Seiten der Klägerinnen und Kläger ist. Anhand dieser Fälle will man die Grundrechte weiterentwickeln und es hat häufig Erfolg. Also es beginnt mit einer Debatte und alles Weitere wird dann sehr schwierig, gerade auch weil es für Gerichte eben sehr viel leichter ist, neue Standards, höhere Standards festzulegen, als nachher dann zu sagen, wir haben uns geirrt. Der ganz saubere Weg, teilweise werden es Gerichte von alleine machen, passiert auch hin und wieder. Der saubere Weg wäre dann aber, dass man klarstellend in die entsprechenden Dokumente auf europäischer Ebene, konkret europäische Grundrechtecharta, also EU-Verträge, aber auch gegebenenfalls europäische Menschenrechtskonvention hineinschreibt, wie die Staaten die Grundrechte verstehen. Und es ist dann eben eine Auslegung, wie sie von den zuständigen Gerichtshöfen in den 90er Jahren oder in den frühen 2000er Jahren selber noch getätigt wurde, inzwischen aber nicht mehr getätigt wird. Es geht wirklich nicht darum, da irgendwie zum Nationalsozialismus zurückzukehren. Und zumindest Sie als alte weiße Männer, ich als vielleicht mittelalter weißer Mann, ich bin noch mal so ein gutes Jahrzehnt jünger als Sie. Wir können uns schon noch daran erinnern, dass in den 90ern und frühen 2000er Jahren wir jetzt in keiner NS-Diktatur sitzen. Aber das umzusetzen ist schwer. Ich fürchte aber, wenn uns das nicht gelingt, das innerhalb des Systems umzusetzen, dann wird früher oder später das passieren, was wir derzeit live auf der anderen Seite des Atlantiks beobachten können, dass dann nämlich früher oder später Menschen kommen, Akteure kommen, die sagen, lasst uns dieses ganze Ding beiseite schieben. Wir wollen die Menschenrechtskonvention nicht nur sozusagen in der Auslegung auf den Status vor 10, 15 Jahren zurückdrehen, sondern wir wollen die ganz beseitigen. Wir wollen im Übrigen auch die Kontrollfunktion der Gerichte beseitigen. Das will ich nicht. Aber dafür ist es vielleicht manchmal auch notwendig, dass der Rechtsstaat auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert. Und die Rahmenbedingungen sind verändert. Wir hatten in Deutschland zwischen 2005 und 2011, das sind die ersten 6 Jahre der Regierungszeit von Angela Merkel, durchschnittlich 40.000 Asylanträge pro Jahr, also im 6-Jahres-Durchschnitt. Das war also eine Zeit von aus heutiger Perspektive extrem niedrigen Asylantragszahlen. Eine Zeit, wo also das Gefühl wirklich bestand, Asyl ist nicht wirklich eine große Aufgabe. Am Ende dieser Epoche, im Jahr 2012, spricht dann das Bundesverfassungsgericht ein Urteil. Ach übrigens, auch ausreisepflichtige Menschen, die einen Asylantrag abgelehnt haben, kriegen beinahe zumindest so viel Bürgergeld wie Deutsche. Bürgergeld nennen wir es ja noch, damals hieß es noch Hartz IV. Urteil. Das ist ein Urteil von 2012, gesprochen zu einer Phase, wo es sehr wenig Asylanträge gab. Also auch das gehört ja dazu. Diese ganze Großzügigkeit kam zu einer Zeit, wo vielleicht auch der Bedarf nach Begrenzung im breiten gesellschaftlichen, auch im politischen Diskurs nicht so gesehen wurde wie bisher.
Sie sagen, wir müssen steuern und letztlich müssen wir das, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, das, was die Gesellschaft, was der deutsche Arbeitsmarkt, was ja die Gesellschaft als Ganzes verträgt und mitträgt, das muss im Prinzip das ein Kriterium für die Steuerung von Migration sein. Gleichzeitig haben wir natürlich aber sehr auch leidenschaftliche Diskussionsteilnehmer, die sagen, und wenn wir auch noch die ökologische Krise, die Klimakrise in weiten Teilen der Welt sehen, die wir mit verursacht haben, müssen wir eigentlich viel mehr Menschen auch die Möglichkeit geben, ihre Heimat zu verlassen. Besser ist es vor Ort natürlich, die Situation zu verändern, aber letzten Endes machen sich viele Menschen auf den Weg, völlig klar, unter sehr, sehr schweren Bedingungen und gefährlichen Bedingungen, wie Sie gesagt haben. Aber wir müssen doch auch eine Diskussion in der Gesellschaft führen. Wie gehen wir tatsächlich, was können wir, und zwar mit dem Hintergrund Menschenrechte, mit dem Hintergrund Leid, einen Beitrag zu leisten, dass das Leid vermindert wird. Wo sind da die Akteure? Ich habe manchmal den Eindruck, dass da stehen sich gegenüber die, die es rein emotional betrachten und die, die möglichst klare Kante zeigen. Und es findet aber keine echte gesellschaftliche Diskussion statt.
Da haben Sie im Idealfall recht. Und vielleicht ist gerade auch das, was wir eigentlich in den Minuten davor hatten, einer der Gründe, warum dem so ist. Ich habe im Spiegelheft der letzten Woche ein Interview gegeben, dessen Überschrift dann lautete, wir müssen die Menschenrechte strenger handhaben. Das war vielleicht auch der Hintergrund dafür, dass Sie das thematisiert haben. Es gab natürlich einen riesen Shitstorm. Meine Uni wurde aufgefordert, meinen Beamtenstatus zu überprüfen und sowas. Hat irgendjemand geschrieben, die Leute sollen an die Uni E-Mail schreiben sozusagen. Das ist alles okay. Aber sozusagen, so wie ich es vorhin geschildert habe und nicht viel anders, steht es auch im Heft, nur natürlich auf zwei Sätze abgekürzt, wie das halt in einem Print-Interview sein muss. Dass wenn wir darüber nicht sprechen können, dann haben wir in der Gesellschaft wirklich ein Problem. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum manche dann ausweichen in der Debatte und die Debatte am liebsten nicht führen wollen. Aber genau darüber müssen wir sprechen. Und es ist extrem schwierig, über solche emotionalen Themen zu sprechen, auch über Themen zu sprechen, wo es über Schicksale von Menschen geht. Aber ich habe ganz bewusst mein Asylkapitel eben mit diesem Beispiel, was ich vorhin auch gebracht habe, mit diesen Visumspflichten eingeleitet. Es ist nicht so, dass wir die super Guten sind, sondern wir sind jetzt schon extrem hart. Auch Angela Merkel war hart, steht im Buch auch. Die ist in den Niger zweimal in ihrer Amtszeit gefahren, in den ersten Jahren nach der Flüchtlingskrise, wie es ja genannt wird, von 2015-16 und hat mit dem dortigen Herrscher, Präsident, Diktator vereinbart, dass der die Niger liegt in der Zentralsahara, dass der den Transport von Migranten durch die Zentralsahara so gut es geht unterbindet. Und es war erfolgreich, weil man muss durch den Niger, durch die Zentralsahara durch, wenn man von Westafrika nach Nordafrika kommen will. Und so hat die Flüchtlingskanzlerin, die in Deutschland gesagt hat, Asylrecht hat keine Höchstgrenze, ist in die Zentralsahara gefahren, damit dort die Menschen möglichst an der Weiterreise gehandhabt werden. So haben wir bisher seit vielen Jahren Asylpolitik organisiert. Ich war im November mit einer deutschen Stiftung in Tunesien. Migrationsreise war super spannend. Da haben wir unter anderem mit der Bundespolizei gesprochen, die dort für die Küstenwache eine Ausbildungsmission durchführt. Was natürlich auch okay ist. Die Küstenwache in Tunesien muss ausgebildet werden, auch in Menschenrechten unterrichtet werden. Nur die politische Logik dahinter ist natürlich, wenn die tunesische Küstenwache die Menschen im Mittelmeer in Seenot rettet, dann bringt die natürlich nach Tunesien zurück. Und dann sind Italien und Malta aus dem Schneider. Das passiert seit Jahren, da lese ich seit 30 Jahren wissenschaftliche Artikel drüber. Und das wollte ich in meinem Buch eben auch deutlich machen, dass wir bisher schon hart sind. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, diese innerstaatlichen Debatten besser und konstruktiver zu führen, weil dann geht es nicht darum, gut oder unmensch, sondern geht es darum, wie man eben die Duplosteine so neu justiert, dass es vielleicht anders funktioniert als bisher, ohne dass das Asylrecht dabei unter die Räder kommt. Aber ich glaube, wenn uns das nicht gelingt, wenn wir der Bevölkerung letztlich eine binäre Wahl geben, also ein Entweder-Oder, entweder ihr seid jeder, der es irgendwie nach Europa kommt, bleibt faktisch, oder wir machen die Grenzen gänzlich dicht. Also extrem pointiert formuliert. Die Leute haben eine Wahl zwischen der Position der Linken, die ist für sehr offene Grenzen, und der AfD, die ist für super geschlossene Grenzen. Ich fürchte, dass zumindest wenn es nochmal so eine Reihe von so Messerattacken gibt, die Mehrheit der Bevölkerung dann sagt, okay, dann wollen wir geschlossene Grenzen. Das will ich nicht. Aber Dafür ist es vielleicht auch notwendig, dass man sich hinsetzt und schaut, wie kann man ein System, was schon jetzt seine Schattenseiten und Dysfunktionalitäten hat, besser aufstellen. Und wenn sowas passierte, wenn das Ganze ganz gegen die Wand fährt, dann passiert eben dasselbe wie in den USA, dann leidet nicht nur die Asylpolitik drunter, sondern dann leidet auch der Rechtsstaat drunter, dann leidet auch die Akzeptanz von gesellschaftlicher Vielfalt drunter und darunter leiden dann natürlich an erster Stelle die Menschen, die eingewandert sind. Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, so hart es ist, zu einer Debatte gehört wahrscheinlich die Einsicht, wir in Europa sind reich, relativ reich, wir sind natürlich alle nicht so reich wie Donald Trump, aber wir sind relativ reich, wir haben eine ordentliche Gesundheitsversorgung und wir wollen diesen Reichtum nicht mit allen teilen, die das wegen Klimawandel, Bevölkerungswachstum, aus welchen Gründen auch immer, teilen wollten. Also auch das gehört wahrscheinlich zu einer ehrlichen Debatte dazu. Wir sind in dieser ganzen Asyldiskussion durchaus auch egoistisch.
Es sind Menschen bei uns, die wegen Bürgerkriegen beispielsweise geflüchtet sind. Denken wir an Syrien. Die genießen einen vorübergehenden, einen subsidiären Schutz. Dem, was Sie sagen, müsste ich, daraus würde ich interpretieren, dass Sie sagen, natürlich muss man darüber reden, wenn der Fluchtgrund, also der Bürgerkrieg, beendet ist, muss man sicherlich nochmal intensiv drüber streiten, ob das jetzt schon der Fall ist, große Zweifel. Aber die Rückführung gehört eigentlich, ist die zweite Seite des subsidiären Schutzes, ist das richtig?
Genau, und das Asylrecht insgesamt. Also wir haben diese unterschiedlichen Schutzkategorien, beschreibe ich natürlich in meinem Buch auf, hoffentlich mal allgemein verständlich. Ja. Die laufen aber letztlich alle auf dasselbe hinaus. Leute, die verfolgt werden oder denen anderer schwerer Schaden droht, und Bürgerkrieg ist so ein anderer schwerer Schaden, die soll man nicht in die Heimatländer zurückschicken. Das ist sozusagen die Grundidee des Flüchtlingsrechts im weitesten Sinne mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen. Da kann man im Detail durchaus auch drüber reden, wie weit man das fasst und nicht. Ist etwa krasse Armut in Afghanistan ein legitimer Schutzgrund oder nicht, wenn man von den Taliban nicht verfolgt wird? Gibt es auch Debatten, auch in den Gerichten aktuell. Aber das ist sozusagen, sind nur die Randaspekte. Im Grund ist genau das Asylrecht. Und dazu gehört natürlich auch, wenn keine Verfolgung mehr droht oder wenn kein ernsthafter Schaden mehr droht, etwa Bürgerkrieg, dann endet dieser Schutz prinzipiell auch. Und das gehört zum Asylrecht dazu. Wir lassen die Leute ja nur deswegen überhaupt erst einreisen an den deutschen oder auch europäischen Außengrenzen, um zu prüfen, ob sie einen Schutzbedarf haben oder nicht. Und wenn da Nein herauskommt, sie haben keinen Schutzbedarf, dann sind sie eben ausreisepflichtig. Und dasselbe gilt auch, wenn man den Schutzstatus mal hatte und es wieder verliert. Das steht im Gesetz übrigens als eine Rechtspflicht drin. Und ich sage Ihnen, wenn ich Interviews gebe, hängt so ein bisschen von der Zeitung ab, wenn ich ein Interview gebe, wo ich sage, Menschenrechte strenger handhaben, dann kriege ich natürlich einen sozusagen Shitstorm von eher links. Wenn ich ein Interview gebe mit der Welt und da sage, wir müssen einfach anerkennen, wir können auch nicht alle abschieben, weil es rein praktisch nicht funktioniert, da muss man pragmatisch sein, dann kriege ich einen Shitstorm von der anderen Seite, wo die Leute sehr wohl registrieren, dass im Gesetz drinsteht, bei Wegfall des Schutzes oder einer Ausreisepflicht ist eigentlich die Behörde verpflichtet abzuschieben, kriegt es aber in der Sache nicht hin und es ist auch ein Rechtsbruch. Und um es nur nochmal sozusagen abzuschließen, weil es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ein Asylantrag am Anfang abgelehnt wird, was leider viel zu lange dauert, was ein Riesenproblem ist, aber ob am Anfang abgelehnt wird oder ob man erstmal einen Schutzgrund hat. Und dann nachher fällt der weg, weil sich die Situation im Heimatland nachhaltig verbessert. Ob das jetzt der Fall ist oder nicht, kann ich selber nicht abschließend beurteilen. Ist wohl auch noch nicht so sicher vorhersehbar. Da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, wie sich die Situation konkret in Syrien verändert. Deswegen steht auch in der Genfer Flüchtlingskonvention ein sehr sinnvoller Artikel 34, wo es dann heißt, dass man letztlich auch die Einbürgerung, da steht sogar noch Assimilation drin, also das ist eine alte Sprache von 1951, fördern soll. Und das heißt dann konkret in praktische Kategorien übersetzt, dass Syrer, die sich hier gut integriert haben, dann eben sozusagen umsatteln. Die würde ich dann als Daniel Thüm, wenn ich der politische Entscheidungsträger wäre, und das wird die Politik ganz sicher auch so machen, wird die dann nicht mehr als Flüchtlinge behandeln, die dann ihren Schutzstatus verlieren. Das passiert dann vielleicht formalrechtlich, aber die satteln dann eben um auf eine andere Kategorie. Die sind dann einfach reguläre Arbeiter und Einwanderer, weil sie eben einen Job haben, weil sie gut Deutsch sprechen Und das trifft auf eine große Minderheit auch zu. Also die wird ganz garantiert bleiben dürfen, dann aber nicht mehr als Flüchtling, sondern mit einem anderen Status.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Thüm, für diese Expertise und die aufschlussreiche Diskussion. Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am Ende von Teil 1 und unserer heutigen 25. Folge angelangt. Ich hoffe, dass wir Sie wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Und verpassen Sie nicht den zweiten Teil dieses Gesprächs. Auch dieser ist bereits überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt. Darin beschäftigen wir uns unter anderem mit folgenden Fragen. Wie kann Migration besser gesteuert werden? Wie lassen sich Kontrolle und Humanität in Einklang bringen? Und welche Rolle sollte Deutschland in der europäischen Asylpolitik spielen?
Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir wie immer davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen. Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.